Von der ersten Begegnung an, wo der Josef mit der Rahel hatte, es geht heute um Rahel, ihr merkt es, hat er gewusst, für diese Frau gebe ich alles. Das soll meine Frau werden. Er war bereit, um alles zu geben, und der Laban, der Vater von der Rahel, hat das ein bisschen ausgenutzt und hat Josef einmal 7 Jahre für diese Frau arbeiten lassen. Nach 7 Jahren war es Hochzeitsfest und als Josef nach einem langen Fest den Schleier gelupft hat, war es schon zu spät gewesen, es war die falsche Frau darunter gewesen. Es war die Schwester von der Rahel, es war die Lea gewesen und nicht die Rahel. Nicht die hübsche Rahel mit den glänzenden Augen, sondern die Lea, die ganz matte Augen hatte, die er nicht wollte. Mit dem Versprechen, dass er noch mal 7 Jahre für die Rahel schafft, hat er die Rahel auch zur Frau bekommen. Aber er hat die Rahel viel mehr geliebt als die Lea. Dann ist es mit den Kindern losgegangen. 6 Kinder, 6 Söhne von der Lea, plus eine Tochter, Dina. Dann 2 Söhne von der Bilha, von der Magd von der Rahel. 2 Söhne von der Silpa, die Magd von der Lea, sind 10 Söhne gewesen. Das grosse Problem war, dass die Rahel einfach kein Kind bekommen hat. Also seine Lieblingsfrau hat einfach kein Kind bekommen und es hat noch nichts gegeben von IVF, von Leihmutter oder Samenspende und solche Geschichten. Aber es hat Naturmedizin gegeben, schon. Die Rahel hat einen Liebesöpfel gegessen und ist nachher auch schwanger geworden. Und hat, wenn man so lange auf jemanden wartet, von seiner Lieblingsfrau, den Josef bekommen. Man muss sich das vorstellen, der Hintergrund. So lange gewartet. Und wir haben 5 Buben in unserer Familie und dann alle haben endlich gewartet, bis es endlich ein Mädchen gibt. Und das 5. war ein Mädchen von meinen Geschwistern. Und alle haben Freude an dem Mädchen. Und ich, das war noch viel krasser gewesen, da. Rahel hat nochmal einen Sohn bekommen, den Benjamin, aber bei der Geburt von dem 2. Sohn ist sie dann gestorben. Ich lese eine Geschichte vor über den Josef aus dem 1. Mose 37. Jakob ließ sich im Land Kanaan, in dem schon sein Vater gelebt hatte, nieder. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt, also das ist ganz wichtig. Er war 17 Jahre alt, jetzt über das, was wir heute reden. Josef, 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Zilpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Der ist ein Däderle. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr. Er war ziemlich naiv. Er hat gesagt, hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Meine Garbe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Garben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr. Schon das dritte Mal hassten ihn noch mehr. Wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Er wird nicht schlauer. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und die Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über den Traum nach. Aufgrund von dieser Geschichte, finde ich, ist es verständlich und nachvollziehbar, dass der Josef der Lieblingssohn war von Jakob. Aber er hat ihm damit den Bärendienst geleistet. Er hat ihm ganz schlechte Startbedingungen gegeben fürs Leben. Es ist nicht einfach Lieblingssohn sein. Dadurch, dass Josef ihn mehr geliebt hat als seine Brüder, ist er stolz und anmaßend geworden und der Hass der Brüder ist gestiegen. Es ist nicht einfach, 11 Brüder gegen sich zu haben. Mit 17, ich könnte sagen, ist der Josef ein verwöhntes Vatersöhnchen mit Allüren gewesen. Ein ungeschliffener Diamant. Der Michelangelo, der grosse Künstler, hat ja die Davidsstatue geschaffen und er ist einmal gefragt worden, wie dass er das macht, dass er aus dem Marmorblock, der ist aus einem Marmorblock geschaffen und ist wunderschön gemacht, man sieht zum Beispiel Töderli auf der Hand und so weiter, ganz viel Detail. Wie dass er das geschafft hat, aus dem Marmorblock raus in die Davidsstatue rauszuschlagen. Und der Michelangelo hat geantwortet, er hat alles weggeschafft, was nicht David ist. Er hat alles weggeschafft, was nicht zum David gehört. Spannende Geschichte, ich habe den Eindruck, Gott ist mit dem Josef genauso auch umgegangen und er geht auch mit uns oft so um. Der Josef hat seine stolzen Träume erzählt. Seine Brüder. 11 Gaben haben sich vor ihm verneigt. Sonne, Mond und 11 Sterne ebenfalls. Kein Wunder, steht im 1. Mose 37, Vers 11, Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über den Traum nach. Der Josef hat grossartige Träume gehabt, aber einen mangelhaften Charakter, einen unreifen, mangelhaften Charakter. Es war ein Schnuddergolf. Gott liebt es, mit Menschen so zu arbeiten wie der Michelangelo mit dem Marmorblock. Alles, was nicht dazugehört, wegzuschaffen. Interessant, beim Josef finde ich ja, dass die stolzen Träume, die er hatte, 13 Jahre später Wirklichkeit geworden sind. Die waren ja mega, mit Allüren gewesen, die Träume und so weiter, so stolz und so weiter, aber das ist Wirklichkeit geworden. In langen 13 Jahren hat Gott intensiv mit und am Josef geschafft. Dass er zu dem Mann können werden, wo das Volk von Gott vom sicheren Hungertod gerettet hat. 13 lange Jahre. Gott testet und formt. Es gibt ja das Wort im Englischen Testimony, wo Zeugnis heisst. Wenn man Test bestanden hat, dann kommt man ein Zeugnis über. Und so ist Gott mit dem Josef durchs Leben gegangen. Der Weg vom Traum zur Bestimmung in seinem Leben sind geschlagene 13 Jahre gedauert. Geschlagene 13 Jahre. Mir fällt auf, auch heute in den theologischen Ausbildungen und so, vor allem in den theologischen Ausbildungen, wird den jungen Leuten oft gesagt, Gott hat mit dir ein grosses vor. Du wirst Geschichte schreiben. Grosse Träume werden die jungen Leute eingepflanzt. Weil ich glaube, was zu wenig darüber geredet wird, Luca, du kannst mich korrigieren, du bist gerade dran, dass 13 Jahre könnten folgen, wo es etwa einen Test gibt, wo nicht so einfach sind. Das wollen wir doch auch, jeder von uns. Wir wollen doch ein bedeutsames Leben führen. Junge Leute haben oft grosse Träume, oder? Man geht irgendwann, macht vielleicht eine Jüngerschaftsschule und irgendwo kommt man so eine richtige Berufung über. Man kommt mit grossen Träumen heim. Und dann, was wird daraus? Gott sieht in einem Marmorblock, sieht er den Daniel, sieht Maya, sieht den Roger, er sieht es. Und möchte daraus etwas machen. Er möchte, dass wir wachsen können, dass wir mehr Verantwortung übernehmen können. Er möchte, dass stolze Träume Wirklichkeit werden. Das ist Gottes Anliegen. Gott sieht in dir, sieht er eine Person, die ein bedeutsames Leben führen soll. Leider verweigern wir uns oft zu diesen Tests. Das ist das Problem. Und dann verlieren wir Träume aus den Augen und leben dann so ein bisschen ein 0815-Leben. Das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie. Da ja, oder bei der Matura und so, und es war ein grosses Thema, wer muss Prüfungen schreiben und wer nicht. Wo gelten die Vornoten und wer muss gleich noch eine Abschlussprüfung schreiben und so weiter. Das war die grosse Frage. Und die armen Aargauer haben im Vergleich zu den Bern und den Zürcher, die müssen Matura schreiben. Wir müssen eine Prüfung machen. Und da hat es Schüler gegeben, ich weiss es aus innerfamiliären Beziehungen, die haben sich dem Test völlig verweigert und gesagt, wenn die nicht müssen, die nicht müssen, machen wir auch nichts. Nichts gemacht und einfach sich dem Test verweigert und genau. Das ist nicht so schlimm, das ist ein Kavaliersdelikt sozusagen. Aber ich glaube, wir machen das Gleiche oft mit den Tests, die Gott uns auf den Weg gibt. Wir verweigern uns. Ich sage, nein, nimm mich nicht an. Erster Petrus 5, Vers 5. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Gott stellt sich den Stolzen entgegen. Der Josef hat nicht nur 11 Brüder gehabt, die sich gegen ihn gestellt haben, sondern auch noch eine weitere Person, nämlich Gott. Und das ist dann nicht so lustig. Das ist nicht so lustig. Gott, der ein wunderbarer Künstler ist, viel besser noch als der Michelangelo, therapiert den Josef durch verschiedene Tests. Es gibt einen Stolztest, es gibt einen Verlierertest, einen Erfolgstest, einen Belastungstest, einen Ausdauertest, einen Vergebungstest. Das sind die nächsten Predigten im Fall. Aber jetzt muss ich ja operieren, jetzt gibt es eine kleine Pause, aber später kommt es dann. Ich möchte aufzeigen, wie kann Gott in einem Menschen aus einem Traum, der mal da war, Wirklichkeit schaffen. 13 Jahre. Das ist mega spannend. Das Ziel ist, Demut. Wie es beispielsweise der Mose hat. Von Mose heißt es im 4. Mose 12, Vers 8, in dem Kapitel steht, dass der Mose der demütigste Mensch war auf Erden. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Der Mose, der ist ein grosser Führer, der hat ein Millionenvolk geführt. Der hat eine Reputation gehabt. Aber es steht, er war der demütigste Mensch auf dieser Welt. Und aus Folge von dem heraus, dass er der demütigste Mensch war auf dieser Welt, steht dann, ein paar Jahre später, mit ihm spreche ich persönlich, das ist das Privileg, das demütige Menschen haben. Mit ihm spreche ich persönlich, direkt und nicht in Rätseln. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Das Privileg hatte Mose gehabt, weil er der demütigste Mensch war. Und warum wissen wir, dass er so demütig war? In dem gleichen Kapitel ist er nämlich hinterfragt worden in seiner Autorität von seinen Geschwistern. Und er hat ihnen nicht alles aufs Dach gegeben, sondern hat für die gebetet und ist für die eingestanden. Es ist einfach sagenhaft, wenn er einfach ein Mensch war. So demütig. Und das ist das Ziel von Gott, auch mit dem Josef und auch mit dir. Wie kann ein Mensch demütig werden? Ich muss euch enttäuschen. Demut ist nicht eine Frucht vom Geist. Gehört nicht zu der Frucht vom Geist. Die wächst nicht automatisch. Demut muss man lernen durch Demütigung. Demut ist nicht eine Frucht vom Geist. Wie Liebe, Freude und so weiter, Frieden, wo wächst in der Beziehung mit Gott. Demut müssen wir lernen. Wie? Sprüch 18,12. Vor dem Sturz ist das Herz eines Mannes stolz. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Noch in der Ferien hat mein Schwager, wo wir mit ihm in der Ferien waren, hat er vom Kranzenberg erzählt. Das ist so ein Singletrail, so ein Biketrail im Toggenburg. Muss mega spektakulär sein. Hat dann auch noch Filme gezeigt, wie das so ist. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, gelächelt, wo er gesagt hat, er sei nicht sicher, ob ich den Mut habe, um dort runterzufahren. Er steigt einmal ab dort. Unterdessen hatte ich einen Sturz. Der Dani hat es gesagt. Ich habe ihm nicht gesagt, er müsste sagen oder darf er sagen. Er hat es von sich aus gesagt. Und jetzt bin ich nicht mehr so ganz sicher, ob ich dort wirklich runterfahre. Ja, ich habe hier drei Bänder gerissen und eine Sehne. Und ich muss auch nächste Woche flicken. Im Spital. Und das macht etwas mit einem. Aber es steht ja da, oder? Vor dem Sturz ist das Herz eines Mannes stolz. Das war jetzt ein Unfall, das war jetzt wirklich ein Sturz, oder? Die Rigi hat mich abgeworfen, die Königin der Berge. Das war jetzt wirklich ein Sturz, aber es ist, glaube ich, auch sonst im Leben passiert das. Es passiert. Wir werden Stürze erleben. Stürze sind nicht schön, sie stürzen uns vom hohen Ross oben runter. Aber es hat zur Therapie vom Josef dazugehört. Seine Stürze, zum Beispiel ausgesehen, dass er in Zisternen abgeworfen worden ist von seinen Brüdern. Er ist verkauft worden nach Ägypten. Muss ich das vorstellen? Man wird von den Brüdern verkauft. Wie demütigend ist das denn? Und dort in Ägypten ist er hintergangen worden und ist ungerechterweise ins Gefängnis gekommen. Im Gefängnis hat er anderen geholfen, dass sie wieder rausgekommen sind und gesagt, denkt denn an mich, und er ist völlig vergessen gegangen. Im Gefängnis hocken und gemerkt, die haben mich alle vergessen. Mega schlimm. Leben von Josef. Hat zur Therapie von Josef gehört. Wenn Gott unseren Stolz bearbeitet, dann möchte er uns nicht zur Schnecke machen. Aber es wird Stürze geschehen. Es wird Stürze geschehen. Wir werden Zurückstellung erfahren im Leben. Wir werden Schicksalsschläge erfahren. Wir werden Ungerechtigkeit erfahren. Wir werden Krankheit und Unfall erfahren. Und dann reagieren die Menschen oft auf drei Arten. Eben so wie die Maturanden, oder? Verweigern. Man sagt so, ich habe mal gelesen, Fight, Flight oder Freeze. Fight, man kämpft und sagt, also ja, man kämpft dagegen. Flight, man flüchtet. Oder Freeze, man tut sich totstellen. Aber ich glaube, es müsste noch eine vierte Reaktion geben. Es heisst nämlich, vergeude nie eine Krise. Vergeude nie eine Krise. Es müsste einen vierten Weg geben. Wir müssen den vierten Weg suchen. Wir müssen merken, dass oft in diesen Stürzen, die wir in unserem Leben erfahren, dass da Gottes Wege sind, damit wir unsere Bestimmung finden können, damit aus unseren Träumen Bestimmung werden kann. Wir müssen in diesen Stürzen, die Gott uns zumutet, die einfach kommen, da bringt das Leben mit sich, da müssen wir nicht suchen. Die Stürze, die kommen. Chancen sehen, demütig zu werden. Gott will uns zu Menschen formen, deren stolze Träume Wirklichkeit werden. Das ist schade, wenn man so im Laufe des Lebens die Träume aufgibt. Und am Schluss erschöpft sich das Leben da drin, um die Lust zu maximieren und das Leid zu minimieren. Und das ist alles. Das ist schade. Das ist ein bisschen vergeudetes Leben. Ein Beispiel von so einem Sturz, wo ich den Eindruck hatte, bei Gott noch mal ein bisschen geformt. Das ist vor 3 Jahren, ist ein Co-Pastor hier. Ich darf die Geschichte erzählen, weil der Co-Pastor, der nachher gegangen ist, nach einem Jahr wieder, ist vorgestern mit seinen Senioren da gewesen und wir durften sie bedienen, ihnen Kaffee schenken und Gipfel geben und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, das ist so ein Zeichen von der, es ist versöhnt. Und wenn etwas versöhnt ist, dann darf man darüber reden. Also, der Co-Pastor ist gekommen und unsere Zusammenarbeit ist einfach nicht ins Fliegen gekommen. Und ich habe das mega schwierig gefunden. Ich habe mich mega in Frage gestellt. Und bis dann habe ich irgendwo geglaubt, ich könnte mit jedem zusammenarbeiten. Ich sehe nicht so schwer, mit mir zusammen zu arbeiten, habe ich gemeint. In dem Jahr habe ich ganz eine andere Erfahrung gemacht und gesagt, hey, ich kann nicht mit anderen zusammen arbeiten. Es gibt Sachen, die einfach nicht passen. Und dann hat mir mega leid, ich habe mir mega Fragen gestellt und gesagt, hey, bin ich da falsch? Oder, und gemerkt, dass vielleicht geht es gar nicht um falsch. Ich habe mega Freude, dass er jetzt am neuen Ort einen guten Dienst tut. Und dass ich hoffentlich ein bisschen Demut gelernt habe in dieser Zeit und er vielleicht auch. Aber das sind so. Ich finde, das sind so Stürze, die es gibt im Leben, wo die Frage ist, wie gehen wir da damit um? Flight, fight, freeze, oder sehen wir die Chance drin, dass Gott uns formen tut? Was ist Demut? Demut ist nichts von grauen Mäusen. Es ist auch nichts von, hat nicht etwas mit einem Verlierer-Image zu tun, auch nicht von ewig gestrigen. Selbst Jesus hat nur dank dem, dass er demütig war, eine bedeutsame Berufung leben können. Er konnte Menschen mit Gott versöhnen und ihm eine Heimat anbieten beim himmlischen Vater. Philipper 2, Vers 7. Er verzichtete auf alles. Jesus. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Das ist Demut. Und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Jesus ist demütig. Und wenn Jesus demütig ist, dann ist Demut etwas Attraktives. Weil Jesus hat ein sehr attraktives Leben gelebt. Dem Vorbild sollen wir nacheifern. Demut können wir heute fast nicht mehr verstehen. In der heutigen Zeit geht es viel mehr um Selbstverwirklichung, um Selbstinszenierung. Es geht um ich, ich, ich. Ich habe auch schon mal gesagt, oder, wenn man ein Foto sieht, dann schaut man immer zuerst, bin ich drauf und bin ich gut drauf. Das zeigt uns auch etwas für unsere Fixierung auf uns. Es geht immer nur um uns. Demut ist auch nicht zu verwechseln mit Selbstmitleid. Selbstmitleid ist eine Form von Stolz. Selbstmitleid, wenn ich sage, ja, ich kann nichts und ich bin arm, dann geht es wieder immer nur um mich. Es geht auch um die Selbstfixierung. Das ist so quasi die andere Seite der gleichen Medaille. Und ganz viele Menschen schwanken ständig hin und her. Von Stolz zur Selbsterniedrigung oder zum Selbstmitleid und schwanken immer dort hin und her, weil es einfach immer nur um sie geht. Demut meint etwas anderes. Fundamental etwas anderes. Demut meint, ich schaue nicht mehr auf mich. Ich tue mich Gott unterordnen und Demut weiss, wer Gott ist und wer ich bin. Ein demütiger Mensch betrachtet die Welt mit anderen Augen. Nicht er selber ist der Mittelpunkt oder sie selber ist der Mittelpunkt, wo sich alles darum drehen muss, sondern Gott. Also eine Auswirkung von dem steht eben in dem gleichen Kapitel Philipper 2, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist eine Auswirkung. Ein demütiger Mensch achtet den anderen höher als sich selber. Ein hoher Anspruch. Ein demütiger Mensch kann um Vergebung bitten. Es geht ihm kein Stein aus der Krone, weil er die Krone ja schon abgetan hat. Er kann sich seine Schwächen stellen. Ein demütiger Mensch kann mit Kritik umgehen, aber er kann auch mit Lob umgehen. Ist beides nicht einfach. Kritik und Lob. Und ein demütiger Mensch wird hineinfinden in ein Leben in der Kraft Gottes. Er wird hineinfinden in ein Leben in der Kraft Gottes. Josef ist gekämmert und geschliffen worden. Mit 17 hat er seinen Brüdern seine Träume aufgetischt. Und hat nicht mehr, vielleicht haben das vorher noch im Ohr. Immer ich, ich, ich. Es ist nur um ihn gegangen. 13 Jahre später hat er im Gefängnis am Bäcker oder Mundschenk einen Traum deutet. Und dort sagt er, und jetzt müsst ihr einfach mal hören, es tönt so anders. Nur Gott kann Träume deuten. Und als er am Pharao einen Traum deutet hat, hat er gesagt, es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, antwortete Josef. Nur Gott kann es, aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Spürt ihr den Unterschied? Nicht mehr er, nur Gott kann. Vorher nur er, steht im Mittelpunkt. Er hat ein völlig neues, ein demütiges Mindset bekommen. In diesen 13 Jahren. Aber er hat Stürze erlebt. Es ist ihm geschliffen worden. Der David ist rausgehauen worden. Und mein grosser Punkt ist, ich glaube, unser Problem ist, dass wir das so nicht zulassen. Dass wir diesen Tests ständig ausweichen. Und das ist mega schade. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem demütigen Menschen, der nur so handeln konnte, wie er demütig ist. Und zwar ist ein Arzt mit seiner Frau, wo in der menschenverachtenden Kulturrevolution vom letzten Jahrhundert in China ist er verhaftet worden. Und er hat es geschafft, eine Bibel durch alle Verhöre durchzunehmen. Und dann in der Gefangenschaft hat er ganz streng körperlich arbeiten müssen. Es ist ihm voll an Substanz gegangen und so in die Finsternis hat er sich mehrmals gefragt, wo ist Gott überhaupt da? Die Frau vom Brigadeleiter, die hat 6-mal schwanger geworden und hat 6-mal das Kind verloren. Beim 7. Kind hat der Brigadeleiter den Arzt gerufen, dass er als Geburtshelfer hilft. Und der Arzt ist gekommen und hat geholfen. Und das Kind ist auf die Welt gekommen. Das Problem war aber, dass kurz nach der Geburt dass das Kind schwer krank geworden ist. Und dann hat der Brigadeleiter wieder den Arzt geholt und ihn bittet, zu dem Kind helfen. Und da hat sich der Arzt die Gedanken gemacht und gesagt, ich habe so viel Hass erlebt von dieser Person. So viel Hass gegenüber mir und gegenüber den Christen. Aber er hat dann gesagt, aber es gibt ein Vorbild, das ist Jesus, der gesagt hat, wir sollen unsere Feinde lieben. Weil er kein Medikament hatte, hat er seine Frau gerufen, dann sind sie abgeknüllt und haben für das Kind gebettet und das Kind ist gesund geworden. Wenn der Arzt irgendwelche Animositäten gehegt hätte, und hätte ja Grund dazu, gegenüber dem Brigadeleiter, dann hätte er das Kind nicht retten können. Wir brauchen ein demütiges Herz, um Menschen zu retten. Auch Jesus hat nur Menschen retten, weil er demütig war. Nur der Josef hat nur das ganze Volk vor dem Hungertod bewahren, weil er demütig war. Grosse Träume, wenn sie denn von Gott sind, haben immer, sie stehen immer unter dem Thema der Menschenrettung. Es geht immer um Menschenrettung. Und wir brauchen ein demütiges Herz. Sprüche 3,34, den Demütigen wird der Herr Gnade geben. Warum ist Christentum unserem Wohlstandsgebiet so schwach und kraftlos und bedeutungslos? Ich glaube, es hängt nicht damit zusammen, dass Gott nicht Grosses vorhat. Ich glaube, es hängt nicht damit zusammen, dass Gott nicht grosse Träume gibt. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir die Tests, dass wir die Stürze zur Demut, dass wir denen ausweichen. Jesus sagt, kommt alle her zu mir. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Ich finde, wir sollten die Einladung annehmen. Da kommt es vor, lernt von mir. Demut muss man lernen, die kommt nicht automatisch. Wir können zu Jesus kommen und von ihm lernen. Er ist es, der unsere Träume in die Wirklichkeit bringt. Demut ist die Voraussetzung, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sein können. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du nicht der stolze Gott bist, der von uns Demut erwartet. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du Demut vorgelebt hast, aus freien Stücken. Dass du alle deine Rechte, die du gehabt hast im Himmel, dass du die aufgegeben hast, auf die Märden gekommen bist und dass du den Weg gegangen bist bis zum Tod. Damit wir dürfen gerettet sein. Danke dir von ganzem Herzen dafür, Jesus. Für das grossartige Wunder, für die Demut. Und Vater im Himmel, ich habe so aufs Herz bekommen in dieser Woche auch. Dass unser Christsein wieder mehr Kraft dafür bekommen. Und ich bitte dich auch für die älteren Leute da, die vielleicht im letzten Lebensdrittel schon sind. Dass sie ihre Träume, die sie vielleicht früher noch gehabt haben, dass sie sich nochmal erinnern, was du zu ihnen gesagt hast. Dass sie die Träume wieder aufnehmen und dass sie Wirklichkeit werden aus diesen Träumen. Ich bitte dich auch für die jungen Leute, dass du die Träume, die sie haben, dass sie die dürfen aufnehmen, dass sie die dürfen verwarnen, aber dass sie auch bereit sind, die 13 Jahre Stürze in Kauf zu nehmen. Ich bitte dich darum, dass wir eine größere Sicht bekommen, dass nur unseren Wohlstand, dass nur unsere Lust und unser Leben hier auf dieser Welt. Gib uns einen größeren Horizont. Von deinem Reich. Herr, wir wollen dir in deinem Reich sein. Dass dein Reich kann wachsen auf dieser Welt. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Für deine Gegenwart. Red du zu uns, Herr. Amen.